auch immer den Punkt hervorheben, dass es total sinnvoll ist, sich mit allem mindestens ein bisschen auszukennen, weil Ansätze bei der klassischen Webentwicklung zum Beispiel total helfen, auch eine Shiny-App zum Beispiel sinnvoll zu strukturieren.
Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT. Wir setzen Data Science Projekte um von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Ich bin Mira, ich bin hier Data Scientist und viel in der Projektleitung tätig und mir gegenüber sitzt
Andreas und ich bin im Bereich DevOps und Architektur tätig und ich sage immer, ich mache eigentlich alles, was nicht die eigentliche Modellentwicklung ist. Das heißt, genau, ich schaue, dass die Daten da sind und dass die Daten dann auch wieder wegkommen und ordentlich visualisiert werden. Und genau,
darüber sprechen wir nämlich auch heute. Heute geht es darum, wie wir Frontends in Data Science Projekten umsetzen sollten. Man kann da zum Beispiel mit R Shiny arbeiten, manche haben das vielleicht schon mal gehört. Man kann Dashboard-Tools verwenden, man kann mit JavaScript-Frameworks alles genauso bauen, wie man es haben möchte. Und da stellt sich dann doch die Frage, was ist denn jetzt eigentlich in meinem Projekt der richtige Ansatz? Wir werden zuerst kurz noch darüber sprechen, warum das jetzt eigentlich wirklich wichtig ist. Data Science, das ist doch irgendwie das mit den Modellen und der Modellierung. Warum sprechen wir jetzt auf einmal über Frontend-Entwicklung? Und danach sprechen wir über drei verschiedene Ansätze, die ich schon kurz angerissen habe, jeweils die Vor- und Nachteile. Und zum Abschluss fassen wir nochmal zusammen, wie man denn nun die richtige Entscheidung in einem konkreten Projekt trifft, welcher Ansatz der beste ist, um in diesem Projekt die Sachen zu visualisieren. Ja, dann legen wir doch mal los mit der Frage, warum ist denn das Thema Frontends im Data Science Kontext eigentlich relevant?
Genau, wenn wir jetzt über Data Science Produkte reden, dann verstehen wir darunter ja meistens irgendwie Prognosen oder irgendwelche KPIs, die aus Daten berechnet werden. Und das Problem mit so Zahlen ist aber, dass man sie nicht so gut versteht, wenn man nicht den Kontext kennt. Und da ist es immer ganz gut, wenn man sie auch visualisiert, wenn man sie grafisch so aufbereitet, dass man dann auch auf einen Blick verstehen kann, was da eigentlich gezeigt wird. Da sind wir dann im Prinzip auch in der Frage, wie macht man das eigentlich? Und das war das, was jetzt du, Mira, angesprochen hast. Da haben wir eben verschiedene Möglichkeiten.
Es ist sogar oft so, also teilweise ist es zwar Teil unserer Arbeit, dass wir auch das Frontend dazu machen, wir eine Visualisierung machen. In einigen Projekten ist es auch so, dass die KundInnen das selbst machen möchten, es da vielleicht schon Lösungen gibt, wo irgendwas integriert wird. Aber selbst da ist es trotzdem ja auch oft notwendig, zuerst mal für uns auch schon irgendeine Darstellung zu machen, die dann auch oft für die Kundin ganz interessant ist. Wir beschränken uns heute vor allem auf Web-Anwendungen und ich hatte ja am Anfang schon mal kurz drei mögliche Ansätze skizziert. Andreas, kannst du noch mal etwas genauer darauf eingehen, was das für Ansätze sind?
Genau, also es gibt entweder den Ansatz, dass man gleich in der gleichen Sprache, wo man auch die Modelle entwickelt, also zum Beispiel Python oder R, direkt auch die Visualisierung baut. Also da gibt es jetzt in der R-Welt vor allem Shiny. In Python wird es häufig mit Dash gemacht oder auch direkt in den Jupyter-Notebooks. Da kann man ja auch Grafiken erstellen, die man dann anderen zeigen kann. Das wäre der erste Ansatz. Der zweite Ansatz wäre, dass man ein Tool benutzt, um Daten zu visualisieren. Also da gibt es zum Beispiel Grafana, um Metriken zu visualisieren und Dashboards zu bauen. Redash nutzen wir gerne. Tableau gibt es jetzt als kommerziellen Anbieter noch. Power BI ist da zu nennen. Also es gibt einen ganzen Zoo von unterschiedlichen Tools, wo man sich im Prinzip einfach dann ein Dashboard zusammenklicken kann und Datenquellen einbinden. Genau, und der dritte Ansatz ist, dass man im Prinzip sich ganz unabhängig davon macht, was es eigentlich schon so gibt und mit einem JavaScript-Framework, zum Beispiel Vue.js oder React oder Svelte oder was auch immer gerade populär ist, eben sich eine komplett eigene Seite baut und dann eben auch völlig frei ist, wie man das Ganze umsetzt.
Ja, und aus all diesen drei Bereichen haben wir in verschiedenen Projekten auch uns schon bedient. Es kommt eben immer stark aufs Projekt an, was denn da jetzt eigentlich Sinn macht. Immer geht es darum, dass man beispielsweise Prognosen visualisiert oder auch schon weiter vorher die Datenvalidierung macht, die Daten darstellt. Und es zeigt sich, dass es auf jeden Fall total wichtig ist, um auch ja die Ergebnisse zu präsentieren, damit man da was Greifbares, Sichtbares hat. Denn mit einer reinen API oder nur Code kann natürlich ein Kunde auf den ersten Blick nicht so viel anfangen. Starten wir mal in den ersten Ansatz, wo wir mit der Sprache, in der wir auch modellieren, gleich auch mit der Visualisierung weitermachen. Zum Beispiel in R und Python wird es meistens sein. Was kann man denn dazu so erzählen?
Genau, also das ist ein Ansatz, den wir ganz gerne machen. Also das war auch, glaube ich, der erste Ansatz, mit dem wir so gestartet sind, weil es einfach total einfach ist. Also man kann total schnell was zeigen, man kann, also Rapid Prototyping oder schnelle Feedback-Zykel gehen dann natürlich sehr gut, weil man einfach direkt was bauen kann. Wir haben da Projekte schon im wissenschaftlichen Kontext umgesetzt. Also zum Beispiel, ging es da um Darstellung von Modellergebnissen auf Karten oder auch Prognosegüten oder da gibt es dann auch Interfaces, wo man selber das Modell konfigurieren kann. Also zum Beispiel Hyperparameter festlegen und sowas und dann eben auf Start klickt und dann wird das Modell geschätzt.
Und das war jetzt in Shiny, oder?
Genau, das war jetzt Shiny, genau. Wir haben es auch schon im Enterprise-Kontext genutzt, um schnell was zeigen zu können und auch schnell Feedback vom Kunden einzuholen, was man vielleicht noch anpassen kann.
Ja, ist ja auch oft ganz praktisch, weil man sich natürlich in eine völlig neue Sprache eindenken muss. Wenn jetzt jemand immer in Python oder R unterwegs ist, hat die Person in vielen Fällen wenig Lust auf JavaScript. Umgekehrt muss man aber auch sagen, da sind wir jetzt auch schon bei den Nachteilen, nur weil man Data Wrangling oder Modellierung kann, heißt es nicht, dass man in derselben Programmiersprache auch visualisieren kann. Also Shiny ist ja zum Beispiel ein Framework, das ja ein paar zusätzliche, dafür muss man ein paar zusätzliche Sachen einfach können, die man noch nicht kann, wenn man in R sich bisher auf Daten und Modellierung fokussiert hat. Das sind also manchmal durchaus noch andere Skills. Ich glaube, die Hürde ist kleiner, da reinzugehen, aber das ist jetzt nicht so, dass man es sofort kann.
Genau, und das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man halt einfach sofort loslegt und sagt, ja, das ist ja total einfach, ich kann jetzt hier sofort was bauen, dann landet man innerhalb von wenigen Wochen auch schon bei einer Codebasis, die einfach völlig unverständlich ist, nicht mehr erweiterbar ist und auch eine andere Person, die noch drauf schaut, die kann eigentlich nicht mehr verstehen, was da eigentlich alles passiert. Ein weiterer Punkt ist dann auch, man kann zwar sehr schnell loslegen, es ist dann aber nicht so einfach, die Sachen dann auch produktiv zu bringen. Das heißt, das Deployment wird komplizierter. Das ist jetzt gerade bei Shiny so. Shiny ist so, dass das Backend und Frontend sehr stark gekoppelt ist. Das heißt, man kann nicht so einfach die Anwendung so bereitstellen, dass gleich ganz viele Leute darauf zugreifen können, weil dann muss man gleichzeitig auch noch mit dem Frontend auch das Backend skalieren. Und das kann in manchen Fällen halt problematisch sein, wenn man dann eine Anwendung hat, wo man eigentlich gerne mit 100 Leuten darauf zugreifen will, dann geht das halt nicht immer. Der nächste Punkt, der ist auch so ein bisschen, hat mit dem Deployment zu tun, weil es gibt ja in einem größeren Unternehmen dann auch meistens Teams, die das dann richtig machen, also Frontend-Teams, Backend-Teams. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, ich habe jetzt hier meine Shiny-Applikation, die ist total toll und die will ich jetzt deployen, dann wird man dann angeguckt und das ist ja nichts Richtiges. Also das, da stößt man dann auf Widerstände, wenn man dann irgendwie das bereitstellen will für andere Leute, weil das kann ja nicht sein, dass das jetzt irgendwie in R ist oder in Python ist und nicht in JavaScript und Java als Backend-Technologie.
Ja, vielleicht kann man ganz gut zusammenfassen, dass die meisten Probleme an dem Ansatz daher kommen, dass es Ansätze sind, die quasi irgendwo angesetzt wurden. Also wir haben Shiny sozusagen an R angesetzt, eine Sprache, die aber ursprünglich anders gedacht war. Und die Leute, die dann Shiny beispielsweise entwickelt haben, die haben weniger an Deployment und Skalierung gedacht, als daran, dass man da ziemlich schnell eine schicke Sache bauen kann. Aber in manchen Fällen, wenn es dann so in die Art der Softwareentwicklung geht, dann knirscht es dann hier und da ein bisschen. Ja, der zweite Ansatz sind ja Tools, die wirklich nur dafür gemacht sind, Daten zu visualisieren, BI-Tools oder Dashboard-Tools. Damit haben wir auch Erfahrung gesammelt, zum Beispiel mit Redash, du auch mit Grafana.
Genau, wir nutzen das in einem Projekt, um sehr viel zu visualisieren. Also einerseits so Metriken, die einfach sagen, ist die Anwendung gerade gesund? Also was verbrauchen wir an CPU und Arbeitsspeicher? Aber andererseits auch Metriken, die sagen, ob unsere Modelle gerade das machen, was sie sollen, ob die Vorhersagen passen.
Ja, Redash als Open-Source-Software benutzen wir auch oft gern, beispielsweise um unsere Modelle zu monitoren, ob die Prognosen gerade irgendwie plausibel sind, um die Prognosen der nächsten Tage anzuschauen, beispielsweise in einem Projekt. Und wir haben auch ein Projekt, da ist die Visualisierung eigentlich, wird von einem anderen Dienstleister gemacht, aber dieses ursprünglich intern gedachte Monitoring der Modelle und auch der Input-Daten haben wir dann tatsächlich doch für den Kunden zur Verfügung gestellt, damit der zumindest direkt draufschauen kann und nicht warten muss, bis der andere Dienstleister, der muss ja erstmal unsere Daten über eine API bekommen und dann das entwickeln. Und so konnte unser Kunde dann schon ein paar Monate früher auch was wirklich sehen mit bunten Linien greifbar und nicht irgendwie eine Zahlenreihe, mit der man das Gehirn halt einfach erstmal nichts anfangen kann. Ja, was sind denn Vorteile von Dashboard-Tools und BI-Tools, die nur für diese eine Sache gemacht sind?
Ja, ist ein bisschen ähnlich wie bei Shiny jetzt oder Dash, dass man relativ schnell loslegen kann. Also da muss man dann auch nicht mal Code dafür schreiben können, sondern man kann einfach in der Benutzeroberfläche sich die Dashboards zusammenklicken. Man kann die Datenquellen einbinden über ein Benutzerinterface. Also man muss sich eigentlich überhaupt nicht mit Code beschäftigen, zumindest am Anfang. Und es kann im Prinzip jeder Dashboards bauen. Da kann man auch Praktikanten, Praktikantinnen hinsetzen, die nie vorher irgendwas programmiert haben und sie können trotzdem vernünftige Dashboards bauen.
Ja, auf jeden Fall.
Man hat noch den weiteren Vorteil, dass wenn es solche Lösungen schon gibt, dass man dann sich auch nicht mehr um Deployment oder solche Sachen Gedanken machen muss, weil es ist ja alles schon da. Das ist natürlich dann auch wieder ein Nachteil, weil wenn es das noch nicht gibt, dann ist auch die Etablierung von solchen Tools kann halt ein Problem sein. Also wenn man dann erstmal in der IT nachfragen muss, können wir bitte Grafana haben? Und das dauert dann ein halbes Jahr, bis das dann bereitstellt und durch alle Abteilungen gegangen sind, die alle das abgenickt haben, dann ist das natürlich jetzt nicht so besonders hilfreich.
Man hört bei dir auch die Perspektive, dass du gerade im Projekt in einem ziemlich großen Konzern unterwegs bist und da sieht man eben auch, ja, manche Dinge dauern in einem Konzern halt einfach länger, weil es bestimmte Prozesse gibt, die befolgt werden müssen und das muss man natürlich auch mal berücksichtigen, wenn man eine Entscheidung für eine Software treffen muss.
Genau. Aber umgekehrt ist es auch in einem großen Unternehmen halt so, wenn es dieses Tool schon gibt, dann ist es halt auch total cool, weil man hat dann das entsprechende Support-Team. Wenn irgendwas ist, kann man sagen, hey, da funktioniert was nicht, kümmert euch mal drum. Das ist natürlich auch sehr cool. Aber bis man es dann etabliert hat, ist natürlich schon möglicherweise ein längerer Weg.
Hast du Glück, wenn du was brauchst, was schon da ist. Ja, ein Nachteil geht hiermit aber auch einher, dadurch, dass es so einfach und schnell ist, Dashboards zu bauen, das nennt man dann manchmal ironisch den Death by Dashboards, denn wenn das so leicht ist, dann werden sehr, sehr viele Dashboards aufgebaut. Die Hürde ist ganz gering, das ist erstmal toll. Wenn man aber eine sehr, sehr große Menge Dashboards hat, dann weiß man irgendwann gar nicht mehr so richtig, was ist eigentlich auf welchem Dashboard drauf. Es gibt wahrscheinlich viel Redundanz, die werden teilweise sehr groß und man weiß gar nicht mehr, was wirklich genutzt wird. Und hier ist wichtig, dass man im Blick behält, dass man die Sachen, die man nicht mehr braucht, auch tatsächlich wieder einstampft und da nicht den Überblick verliert. Und die Gefahr ist natürlich sehr viel geringer, wenn man erstmal was programmieren muss. Das macht man nicht mehr gerade so schnell.
Genau, und es ist natürlich auch ein Kostenfaktor dabei. Also die Tools sind häufig auch proprietäre Tools, wie jetzt Tableau. Die müssen ja auch bezahlt werden, sie müssen gewartet werden. Da muss sich irgendwer drum kümmern. Und das kann natürlich auch ein Nachteil sein, gerade wenn man jetzt eher eine kleine Organisation ist. Dann sollte man sich schon Gedanken machen, holt man sich jetzt dieses Tool ins Haus oder nicht. Das gibt auch den Fall, dass die Daten von den Tools auch nur dann genutzt werden können, wenn sie in passender Form vorliegen. Es ist, wenn man jetzt, das sollte man sich vorher gut überlegen, ob man die Daten tatsächlich so nutzen kann, wie sie gerade aktuell vorliegen mit dem Tool, das man jetzt gerade verwenden will. Weil wenn es keine passende Anbindung an die Datenbank XY gibt und oder die auch nicht schnell genug ist, sodass sie auch innerhalb von wenigen Sekunden irgendwas zurückliefern kann, dann ist dieses Tool vielleicht dann auch wirklich nicht die richtige Wahl.
Stichwort Datenbank muss man natürlich auch sagen, klar, man muss jetzt hier nicht ganz viel programmieren können, um ein Dashboard zu bauen mit Klicken, aber man muss natürlich schon die Queries schreiben und wenn es doch ein bisschen komplexer wird, wenn man beispielsweise aus Prognosen, die in der Datenbank liegen, Modellgütemaße berechnen möchte oder mehrere Modelle auch noch vergleichen, dann können die Queries dann schon relativ komplex werden. Das ist dann vielleicht doch nicht die ideale Aufgabe für einen Werkstudenten, der gerade neu angefangen hat und nur zweimal die Woche da ist, aber vielleicht was, womit sich dann ein Praktikant schon ein bisschen beschäftigen kann. Aber klar, muss man erstmal noch ein bisschen Wissen sich aneignen.
Genau, und man ist natürlich auch begrenzt in der Möglichkeit, was man so individualisieren kann. Also man kann jetzt nicht einfach mal den Button noch einfügen, den man gerne hätte, wenn es eben die Möglichkeit nicht von dem Tool schon bereitgestellt gibt.
Ja, ich finde, das ist auch was, was man sich echt vorher irgendwie einfach gut überlegen muss und mit dem Kunden auch absprechen, damit die Erwartungen realistisch sind. Denn wenn man sagt, hey cool, wir machen das, das geht sau schnell, dann ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, um auch dazu zu sagen, das ist super, um was schnell zu machen. Wir sind aber später dann auch etwas eingeschränkt, wenn dann ja vielleicht kommen Wünsche wie, kann man nicht hier über eine Auswahl auf der Karte dann entscheiden, was in der Grafik angezeigt wird? Und dann muss man immer sagen, nö, geht nicht, gibt es Tool nicht her, nö, geht leider nicht. Und das ist einfach wichtig, dass man dann vorher gemeinsam eine Entscheidung trifft und weiß, worauf man sich einlässt.
Bei dem Projekt, was du angesprochen hast, ging es ja dann auch darum, dass der Kunde das gerne selber haben wollte und das war dann gar nicht so einfach, dem Kunden dann auch Zugriff drauf zu geben, weil es auch gar nicht dafür eigentlich gedacht war. Wir haben es dann trotzdem hingekriegt, aber es war eben nicht ganz einfach.
Ein bisschen frickelig, ja. Ja, kommen wir mal zum dritten Ansatz. Hier haben wir alle Freiheiten, die wir uns nur vorstellen können, wenn wir mit einem JavaScript-Framework arbeiten. Und ich glaube, damit kenne ich mich jetzt im Vergleich zu dir am wenigsten aus. Da kannst du uns bestimmt eine Menge erzählen.
Genau, also es geht hier um den Ansatz, dass man im Prinzip eine ganz normale Webseite baut, also mit einem normalen JavaScript-Stack, also üblicherweise aus Backend und Frontend und vielleicht noch eine API, um dann noch andere Datenquellen anzubinden. Und wir haben das in ein paar Projekten, haben wir so auch Sachen umgesetzt. Also zum Beispiel haben wir die Wahlprognose für die letzte Bundestagswahl. Da haben wir eine App mit Vue.js gebaut. Und da war eben der Fokus bei uns, dass die wirklich genauso aussehen sollte, wie wir uns das vorstellen. Also da wäre es jetzt nicht so toll gewesen, wenn wir da gesagt hätten, hey, guck mal auf dieses Grafana-Dashboard. Da steht unsere Prognose. Sondern die Webseite, genau, ist eine ganz normale Webseite, die eben dann auch genauso aussieht, wie sie haben wollen. Ein anderes Projekt, darüber hattet ihr schon mal in Folge 28 geredet vom Podcast. Das war das Fraud Detection Projekt. Bei dem Fraud Detection Projekt war der Fokus auch drauf, dass die Daten möglichst gut visualisiert werden, sodass Anwenderinnen, die dann drauf gucken und entscheiden müssen, ist das jetzt ein kritischer Alarm oder nicht, eben möglichst schnell erkennen können, ist da jetzt was zu tun oder nicht. Das sollte auch in Echtzeit passieren, also die Alarme sollten in Echtzeit aufploppen. Und da war dann der Ansatz, dass wir tatsächlich am besten fahren mit einem eigenen JavaScript-Stack, wo wir dann eben auch sicherstellen können, dass die Ergebnisse wirklich so aussehen, wie wir sie wollen und dass es alles so schnell geht, wie wir auch wollen.
Das heißt, wir haben komplette Flexibilität und performancemäßig ist es auch oft besser als die anderen Lösungen, meinst du?
Genau, das ist durchaus besser. Also man kann ja dann genau gucken, wo man noch Geschwindigkeit rausholt. Also man kann alles anpassen, man kann Caches einbauen. Genau, wird natürlich auch komplex, aber prinzipiell ist erstmal alles möglich, was man sich so vorstellen kann.
Ja, wenn man fertige Bausteine hat, in die man nicht reinschauen kann und da, in denen man nichts ändern kann, dann ist das natürlich nicht möglich. Deswegen hat man die Möglichkeiten dann hier.
Genau, also wir haben ja auch die Performance haben wir jetzt so ein bisschen abgedeckt, also dass die Anwendungen dann eben so schnell sind, wie sie auch sein müssen und sie sind dann eben auch gut skalierbar. Wir kennen das ja, ich meine, die Web-Anwendungen, die wir so täglich benutzen, die sind alle skalierbar, also da greifen viele tausend Millionen Leute drauf zu und das funktioniert trotzdem. Und diese Möglichkeiten haben wir eben auch, wir können dann eine gute, schnelle API dahinter hintersetzen. Und wir können zum Beispiel das Frontend über CloudFront von AWS bereitstellen, dann ist das auch gut verteilt und ausfallsicher und alles sowas. Wir haben auch den Vorteil, dass wir einen Standard-Technologie-Stack haben, das heißt, wir können Leute finden, die das können, weil es eben jetzt nicht irgendwas Komisches ist. Und man findet auch schnell Hilfe zu Themen, also weil es eben Software ist, die weit verbreitet sind. Und wenn man jetzt anfängt mit Shiny irgendwas ganz Abgefahrenes, Frontend-mäßiges zu machen, dann findet man halt auch irgendwann keine Hilfe mehr, weil man eben der Einzige ist, der das macht.
Ich finde auch, was hier auch ganz schön ist, dadurch, dass wir jetzt einige Leute haben, die sich mit solchen Frameworks auskennen, haben wir es bei unserer Website ja auch so gelöst, wir haben gesagt, lass uns die in Vue.js machen. Okay, wir haben jetzt keine Zeit, die ganze Webseite selbst zu coden. Und dann haben wir die von einem Dienstleister coden lassen, aber haben die dann übernommen und können jetzt Änderungen selbst machen. Und das ist irgendwie natürlich für uns auch total praktisch, dass wir da jetzt die Kontrolle drüber haben und diese Fähigkeiten auch haben.
Genau, einen Punkt haben wir auch noch so ein bisschen ausgeklammert bei den anderen, Möglichkeiten, und zwar das automatisierte Testen. Und das ist bei Shiny, bei Dash nicht so ganz einfach möglich. Es gibt jetzt keine richtig guten Test-Suites, die alle Anwendungsfälle absetzen, aber bei diesen Standard-JavaScript-Frameworks gibt es das eben. Also man kann Unit-Tests schreiben für Vue.js oder was auch immer man da verwendet.
Ja, das hat mir auch so ein bisschen in Redash manchmal gefehlt, dass ich meine Queries, also erstmal gibt es natürlich keine Versionskontrolle, aber ich kann auch irgendwie nicht gut testen, ob da in bestimmten Fällen was Sinnvolles rauskommt, und dann tappt man so ein bisschen im Dunkeln an manchen Stellen. Und das ist hier natürlich besser, wenn man mit einem JavaScript-Framework unterwegs ist. Aber es gibt natürlich auch hier bestimmte Nachteile.
Genau, ich glaube, das kam auch schon jetzt so ein bisschen durch. Also es ist einfach komplexer. Also man hat unterschiedliche Technologien, muss die irgendwie in Verbindung bringen. Man hat vielleicht unterschiedliche Programmiersprachen noch. Und da ist einfach die Frage, okay, kann man mit seinem Team auch diese Komplexität stemmen? Und hat man überhaupt das Team dafür? Also sind die Fähigkeiten im Team vorhanden? Haben wir ein groß genuges Team? Also das ist wahrscheinlich eher selten, dass eine einzige Entwicklerin das dann alles abdecken kann. Und in einem großen Team hat man natürlich dann auch wieder Reibungsverluste. Die einzelnen Leute müssen miteinander reden. Wie sehen die Schnittstellen aus zwischen zum Beispiel Backend, Frontend? Man ist ein bisschen langsamer, oder nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht auch deutlich langsamer in der Entwicklung, weil man eben die verschiedenen Tools eben immer synchronisieren muss und hat dann entsprechend immer auch langsamere Feedback-Loops.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich zu allen drei Ansätzen die wichtigsten Vor- und Nachteile genannt. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen, ich fange jetzt einmal mit den Dashboards an. Da ist eigentlich so, es geht am schnellsten. Es ist irgendwie schon ganz viel da. Also so ein bisschen wie mit Baustein, aber dafür hat man auch ganz wenig Flexibilität. Und am anderen Ende der Skala sitzen die JavaScript-Frameworks. Da hat man sämtliche Flexibilität, braucht aber dafür meistens auch am längsten und muss am meisten Neues lernen. Und die Ansätze, die es in R und Python gibt, zum Beispiel Shiny, die stehen irgendwo dazwischen. Man hat nicht volle Flexibilität, aber schon relativ viel. Man muss aber auch schon ein paar mehr Kenntnisse mitbringen. Aber die Hürde ist nicht ganz so groß, weil man nicht was völlig Neues machen muss. Jetzt aus Data Science-Sicht natürlich. Ja, dann kommen wir mal zum dritten Teil. Wenn wir jetzt vor einem Kundenprojekt stehen oder einem Kundinnenprojekt und entscheiden müssen, was ist denn hier an dieser Stelle eigentlich für uns ein sinnvoller Ansatz? Welche Fragen sollten wir uns stellen?
Ja, es gibt so verschiedene Komponenten, die man eben da mit reinbringen sollte. Es geht es jetzt um schnelle Entwicklung, also will man etwas haben, was wirklich schnell da ist, man sich anschauen kann, schnell Feedback bekommt, das ist eine Komponente. Dann geht es um die Robustheit auch, also wenn man jetzt die Lösung, die so in der Mitte steht, also Shiny und Dash oder genau, was es sonst noch gibt, ist nicht besonders robust, weil es eben auch nicht für den Zweck gebaut ist, besonders robust zu sein. Geht es darum, was will man eigentlich, was Skalierung angeht? Also erwartet man, dass jetzt 10 Leute diese Anwendung benutzen, vielleicht auch nur eine Person oder eben 1.000 oder 10.000? Das ist so ein Thema. Und ein Punkt ist auch noch, wie ist denn die Integration, also sowohl die Integration in bestehende Tools als auch Integration in die bisherige Datenlandschaft. Also gibt es Schnittstellen zu Datenbanken, die man gerade bisher nutzt?
Ja, eine letzte Frage, die ich auch in einem Projekt kürzlich mir dann wieder stellen musste, war, wo sind eigentlich die Daten verfügbar? An welcher Stelle muss ich Daten visualisieren? Also beispielsweise der Modellierer im Team, der wollte natürlich, wenn er bei sich lokal in Python ein Modell gefittet hat, erstmal gucken, was kam da jetzt eigentlich so raus? Was sind denn da jetzt so die Gütemaße? Und dem brachte es nichts, erstmal irgendwas in eine Datenbank zu schreiben und dann auf ein Dashboard zu gehen. Um dann aber später mehrere Modelle zu vergleichen, brauchen wir das in der Datenbank, vor allem, weil der Kunde das auch sehen musste. Und auf diese Art und Weise mussten wir uns dann hier überlegen, was kommt eigentlich wohin, hatten am Ende auch eine gewisse Doppelung, was okay war. Und das ist natürlich auch dann relevant, wenn man ein komplexeres Modell hat, wo sich die Prognose vielleicht sogar aus mehreren Modellen zusammensetzt. Also beispielsweise ein Customer Lifetime Value, wo wir prognostizieren wollen, welchen Gewinn ein Kunde im nächsten Jahr generiert. Da wählen wir oft den Ansatz, dass wir die Anzahl und den mittleren Gewinn pro Kauf separat modellieren. Das heißt, wir prognostizieren für einen Kunden, wie oft wird er kaufen und wie viel Gewinn wird er dann im Mittel produzieren. Und das wird dann erstmal multipliziert und dazu muss es erst alles in der Datenbank stehen, zusammengerechnet werden und kommt dann aufs Dashboard und solche Schritte müssen einfach manchmal noch dazwischen gesetzt werden. Also solche Fragen muss man sich dann einfach stellen, um rauszufinden, an welcher Stelle man ansetzen kann.
Genau, und was wir auch schon angesprochen haben, ist, dass man im Prinzip prüft, was für ein Team haben wir jetzt eigentlich, die diese Anwendung entwickelt oder auch die Modelle entwickelt. Und wenn die Fähigkeiten nicht vorhanden sind, dann stellt sich wahrscheinlich auch nicht die Frage, ob man das jetzt anfängt, außer man hat jetzt irgendwie gerade Lust und Zeit, sich in was Neues einzuarbeiten. Genau, und dann so das ganze Ende mitzudenken, dass man sich überlegt, wo läuft dann diese Anwendung eigentlich, wer greift drauf zu, wie läuft das Deployment ab, macht auch total Sinn, sich das schon vorher so ein bisschen mitzuüberlegen, weil wenn man dann irgendwann eine total tolle Lösung hat, die aber irgendwo bei einem Entwickler auf dem Computer läuft und niemand anderes sehen kann, dann bringt die ja auch nichts.
Ja, das geht eigentlich in die Richtung von dem, was ich eben schon mal erwähnt hatte. Da haben wir erstmal war die Situation, dass wir gesagt haben, okay, Visualisierung ist zwar jetzt nicht Teil des Projekts, aber wir brauchen es für uns. Und dann haben wir das gemacht mit Redash und dann haben wir es aber natürlich dem Kunden auch mal gezeigt. Und für den Kunden war es dann so, wow, das wäre total cool, wenn ich da auch Zugriff drauf hätte. Dann könnte ich ja die Prognosen jetzt schon angucken und nicht erst, wenn der andere Dienstleister, der jetzt erst anfängt, die Visualisierung fertig gemacht hat. Und das war dann das, wo Andreas ein bisschen rumfrickeln durfte, damit wir das möglich machen konnten. Und ja, in dem Fall war es möglich, aber es gibt dann, manchmal muss man dann ein paar Umwege gehen, wenn man eine Lösung gewählt hat, die das nicht ursprünglich mitgedacht hat. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit. Also es gibt eine Menge verschiedene Ansätze. Wir können mit Dashboard-Tools arbeiten, wir können mit JavaScript-Frameworks arbeiten oder wir können mit R und Python selbst arbeiten zur Visualisierung. Und das sind alles valide Ansätze. Es kommt einfach drauf an, was man braucht. Das ist alles hat alles seine Daseinsberechtigung und ist in einigen Projekten sinnvoll und wichtig. Es hängt einfach sehr stark von den Anforderungen ab. Dazu muss man sich am Anfang die richtigen Fragen stellen. Ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, weil sich die Projektanforderungen auch oft noch ändern. Dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen umschwenken.
Genau, und ich will auch immer den Punkt hervorheben, dass es total sinnvoll ist, sich mit allem mindestens ein bisschen auszukennen, weil so Ansätze bei der klassischen Webentwicklung zum Beispiel total helfen, auch eine Shiny-App zum Beispiel sinnvoll zu strukturieren. Also diese Web-Entwicklungs-Framework geben ja relativ viel vor schon, damit man gut entwickeln kann. Und Shiny gibt zum Beispiel überhaupt nichts vor. Und wenn man diese guten Best Practices dann auch in Shiny übertragen kann, dann ist das total hilfreich, weil dann auch die Shiny-App total gut aussieht und man Module verwendet und die einzelnen Komponenten gut gegeneinander abgegrenzt sind. Und das ist total hilfreich. Und da findet man eben aus anderen Ansätzen auch ganz gute Hinweise, wie eigentlich eine funktionierende, vernünftige App aussehen sollte.
Oder um es noch allgemeiner auszudrücken, Softwareentwicklung ist immer ein wichtiges Thema, auch im Data Science-Bereich. Dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Andreas, dass du heute zum ersten Mal hier im Podcast bei uns warst. Danke an Sarah für die Technik. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt. Und ihr könnt auch die Glocke aktivieren, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn es wieder eine neue Episode gibt. Falls ihr Fragen habt oder Feedback oder Themenwünsche, dann schickt gerne eine E-Mail an podcast@inwtstatistics.de. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.